Ja, wir haben das letzte Mal begonnen mit diesen Kriterienlisten, die wir ja an zwei Stellen finden im Neuen Testament, ganz ausdrücklich für die Berufung oder eben die Kriterien, damit die Gemeinde die richtigen Brüder auch erkennen kann, finden kann. Und das finden wir im 1. Timotheus und im 3 und im Titus 1. Es sind dies ja die qualifizierenden Bedingungen, könnte man sagen. Oder eben die Kriterien in Bezug auf den Charakter, die Wesensart, den Umgang mit dem Wort Gottes, die Reputation eines Bruders, der nach dem Ältestenamt trachtet oder dafür berufen ist. Man könnte sagen, es ist Gottes Anforderungsprofil. Dabei ist aber ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, dass ja die drei Briefe, 1. und 2. Timotheus und der Titusbrief, eigentlich auch in diesem Sinn als Ganzes zu betrachten sind. Es sind wirklich die Pastoralbriefe. Es ist an Timotheus gesandt und an Titus, diese zwei Gemeindebeauftragten, sicher selber auch mit Ältestenverantwortung, Anweisungen ganz direkt an Timotheus und an Titus, wie sie sich verhalten sollen in der Gemeinde. Und so können wir sicher sein, dass die ganzen Aussagen in diesen Briefen sich auch ganz speziell auf die Ältesten beziehen und gleichzeitig natürlich sich auch an alle Geschwister der Gemeinde richten. Ich möchte nur noch zwei, drei Punkte noch einmal erwähnen vom letzten Mal, wenn wir 1. Timotheus 3 aufschlagen. Da haben wir die Bedingungen oder Kriterien besprochen, eigentlich bis zum Vers 3 dort. Und es beginnt ja im Vers 2 mit der Aussage: Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Weil das Aber kommt daher, dass im Vers 1 gesagt wird, das Aufseheramt oder den Aufseherdienst, nach diesem Dienst zu trachten, das ist eine vortreffliche, ist eine gute Sache. Aber, es reicht nicht der Wunsch und das Begehren nach diesem Dienst. Es braucht eben ein Bedingungs-, ein Kriterienprofil, das man erfüllen muss. Und darum dieses Aber: Ein Aufseher muss untadelig sein. Wir haben das letzte Mal schon uns etwas Gedanken gemacht, was heißt denn das? Es kann ja nicht sein, dass das untadelig meint, wir müssen einen Bruder finden, der fehlerlos ist. Wenn man es nur gerade das Wort für sich nimmt, untadelig, das heißt unangreifbar, unantastbar, unverklagbar, dann könnte man schon den Eindruck bekommen, das tönt wirklich nach einer Fehlerlosigkeit, die da gefordert wird. Wenn jeder hat Fehler, und dann ist er doch schon nicht mehr unverklagbar oder untadelig. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass man das versteht im Zusammenhang mit dem Text. Und wenn man jetzt hinter diese Aussage, nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, ein Doppelpunkt setzt, dann wird es schon viel verständlicher. Und ich denke, das ist auch gemeint, ebenso im Titusbrief. Im Titusbrief finden wir es sogar zweimal. Es beginnt auch mit diesem Wort, untadelig. Dann kommen bestimmte Kriterien und dann kommt wieder, es muss jemand untadelig sein als Haushalter. Also das untadelig bezieht sich auf die Dinge, die im Folgenden aufgezählt werden. Es kann nicht fehlerlos heißen, sondern es muss bedeuten, dass jemand unangreifbar ist in den aufgezählten Kriterien. Und daran merken wir, wie wichtig, dass diese qualifizierenden Bedingungen sind. Man kann nicht einfach so locker, ja gut, wenn wir mindestens 50% erfüllen, dann reicht das schon, oder vielleicht 80% würde schon reichen. Nein, ich denke, es muss wirklich so sein, dass diese Punkte erfüllt sein müssen. Dass jemand zum Beispiel besonnen, anständig, gastfreundlich, dass er das immer hundertprozentig fehlerlos ist, das kann wiederum nicht gemeint sein. Aber diese Grundkriterien müssen erfüllt sein. Es kann nicht sein, dass jemand wirklich völlig ein Schlägertyp zum Beispiel ist, unanständig, immer wieder total unbesonnen. Das würde klar disqualifizieren. Einfach, dass wir dieses Wort untadelig richtig verstehen, das ist mir wichtig gewesen, das noch einmal zu erwähnen, untadelig in den aufgezählten Kriterien. Aber mit Sicherheit heißt es nicht fehlerlos. Dann können wir einpacken, dann kann die Gemeinde Jesu gar nicht geleitet werden auf dieser Erde. Und dann auch der Punkt, möchte ich noch einmal betonen, Mann einer Frau, wie wichtig es eben ist, dass die Ehe ein Ausdruck davon ist, die Qualität der Ehe ist ein wichtiger Hinweis auf die Eignung eines Bruders für den Ältestendienst. Und das zeigt auch, wie überaus wichtig die Rolle oder das Wesen der Ehefrau ist, eines Bruders im Ältestendienst. Das sehen wir dann unter den Kriterien für den Diakonendienst, aber mit Sicherheit gilt das mindestens so sehr auch für die Frauen der Ältesten. Dann im Vers 11 wird das beschrieben, die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Und hier gilt genau dasselbe wie für das untadelig. Das bedeutet eigentlich gleich viel wie untadelig, wenn da steht, die Frauen müssen treu in allem sein. Niemand ist fehlerlos und wenn jemand Fehler macht, auch eine Frau, eines Diakon oder eines Ältesten, könnte man sagen, da ist das Untreue dahinter. Aber auch da müssen wir es richtig im Kontext verstehen, treu in all diesen Dingen, die ihre Aufgabe zur Seite ihres Mannes als Diakon oder als Ältesten betreffen. Dass sie da eine Treue zeigt in all diesen Qualitäten, die dazu nötig sind, dass der Mann diesen Dienst mit Unterstützung eben der Frau erfüllen kann. Auch da wieder, es ist nicht Fehlerlosigkeit gemeint. Dann kann man sich ja die Frage stellen, ist es Bedingung, dass ein Ältester verheiratet ist, dass er eine Frau hat? Und da sind die Meinungen der Ausleger etwas unterschiedlich. Ich denke, die Betonung hier liegt auf auf der Tatsache, Mann eine Frau, dass jemand nicht schon verheiratet war, geschieden, wieder verheiratet und so weiter, oder sogar zwei Frauen hat, wie das doch viele Orte auf der Welt gibt, wo mehrere Frauen üblich sind. Das darf nicht so sein. Das ist die Betonung. Wir wissen, wir kennen wertvolle Brüder, die im Ältestendienst waren als ledige Männer. Zum Beispiel William MacDonald war jahrelang ein treuer Ältester in seiner Gemeinde und er war ledig. Also da wäre ich nicht zu scharf und sagen, also er muss verheiratet sein. Und doch muss man natürlich sagen, und doch ist es überaus hilfreich, als in diesem Dienst verheiratet zu sein. Das ist ganz sicher so. Überaus hilfreich. Oder es wäre eine schwere Bürde, den Dienst, das ist meine Ansicht, diesen Dienst zu tun als lediger Mann. Jawohl, dann haben wir diese Punkte da auf Seite 6. Nüchtern haben wir betrachtet, was gemeint ist. Besonnen und anständig gehören sehr zusammen. Sehr, sehr wichtige Eigenschaften. Die biblische Gesinnung mit gesunder Gesinnung, das ist eben eng verwandt mit der Nüchternheit, aber auch eng verwandt mit der Anständigkeit. Dann das gastfreundlich. Und natürlich ganz ein zentraler Punkt, auf den wir noch mehr zu sprechen kommen, das fähig zu lehren. Wenn wir dann diese Prüfkriterien, diese 6 Punkte noch durchgehen werden, dann kommt das noch einmal sehr ausgiebig zur Sprache. Fähig zu lehren, dort möchte ich betonen den Punkt, dass er in keiner Weise vom Wort Gottes abweichen darf. Das ist die wichtigste Bedingung überhaupt. Wehe einem Ältesten, der sich erlaubt, in irgendeinem Punkt einfach so vom Wort Gottes abzuweichen. Trotz besserem Wissen eigentlich. Vom Wort abweichen, sei es aus Gründen von Pragmatismus, weil es unangenehm ist, weil man niemandem auf die Füße treten will. Es gibt hunderte von Gründen, warum in den letzten Jahrzehnten auch in bibeltreuen Gemeinden die Leiterschaft einfach vom Wort Gottes abgewichen ist. Um niemandem auf die Füße zu treten, um keine Geschwister zu verlieren, um die Zahl zu erhöhen der Gemeinde und so weiter. Es wird ein Gericht nach sich ziehen, aus solchen Gründen vom Wort Gottes abzuweichen oder eben das Wort Gottes zu verfälschen. Nicht der Trunkenheit ergeben, kein Schläger haben wir besprochen, nicht nach schändlichem Gewinn strebend und nicht geldgierig. Hier liegt auch eine besondere Betonung, das finden wir dreimal genannt, zweimal im 1. Timotheus und einmal im Titus 1. Also wird doch sehr betont, diese Gefahr, plötzlich irgendwie auf materiellen Gewinn aus zu sein. Gerade durch so einen Dienst, dass man plötzlich den Eindruck hat, aber ich habe doch eigentlich das Recht, dass ich mehr dafür bekomme. Oder solche Gedanken, die sind sehr, sehr gefährlich. Überaus gefährlich. Weil genau das ist der Anfang dazu. Wir lesen ja, Geldgier ist die Wurzel allen Übels, von allem Bösen. Und genau das ist der Anfang dazu, dass man plötzlich pragmatisch wird und seine Predigt anpasst. Man will ja die guten Geldgeber in der Gemeinde nicht vergrauen und so weiter. Überaus gefährlich. Und darum wird das so betont. Gütig, nicht streitsüchtig. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu dem Kriterium Nummer 13 im 1. Timotheus 3, Vers 4. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Man könnte auch sagen, in allem Respekt. Und ich denke, das ist hier vor allem gemeint, dass die Kinder lehren, respektvoll zu sein. Das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft. Oder wenn, wie wir eben im Titus lesen, dass einer treue, anständige Kinder hat, über die keine Klagen wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Titus 1, Vers 6. Hat ja beides genau eigentlich dieselbe Aussage, geht in die gleiche Richtung. Das ist natürlich eine sehr wichtige Stelle, denn was könnte tatsächlich bessere Auskunft geben über die Eignung eines Bruders für den Ältestendienst als seine Ehe, seine Kinder, sein Familienleben. Es gibt tatsächlich nichts, das besser über das, über die Eignung so Auskunft gibt. Also das Verhalten eigentlich im eigenen Haushalt, könnte man sagen. Jetzt ist auch hier wieder ein wichtiger Punkt. Wann ist jemand disqualifiziert in Bezug auf diesen Punkt? Wann ist jemand disqualifiziert? Wenn er ungehorsame, rebellische, respektlose Kinder hat? Oder wenn er keine Kinder hat? Es ist fast eine rhetorische Frage, weil wir merken sofort, auf was der Schwerpunkt hier liegt. Noch viel mehr als bei der Frage, kann ein lediger Mann Ältester sein, denke ich, ist die Betonung wichtig, hier richtig zu setzen. Ungehorsame, rebellische Kinder sind es, welche disqualifizieren. Nicht, keine Kinder zu haben. Denn wenn wir uns überlegen, wer schenkt denn die Kinder? Natürlich, Gott schenkt die Kinder. Und liegt es am Fehlverhalten eines gläubigen, Gott dienenden Ehepaares, wenn es keine Kinder hat? Nein. Gott ist der, der die Kinder gibt. Und darum finde ich das so wichtig, dass man das hier beachtet. Und ich weiß von keinem Ausleger, der das so verstehen würde, es ist eine Bedingung, dass jemand Kinder hat. Nein, es ist eine Bedingung, dass diese Kinder so und so sind und nicht anders. Das ist die Betonung. Aber auch das, und die Betonung liegt ja auf dem Geraten der Kinder. Wie sind sie geraten? Auch da kann man natürlich das sehr unterschiedlich betonen oder betrachten. Es ist schwierig, für alle gültige Kriterien zu setzen, was denn das richtige Betragen der Kinder ist. Das ist auch nicht so einfach. Aber doch scheint es so, dass die Bibel diese Eigenschaften betont. Den Anstand der Kinder, das heißt, hat sehr viel mit Respekt zu tun, und den Gehorsam. Oder eben die Respektlosigkeit und die Rebellion. Gegen die Eltern, gegen die Gemeinde, was auch immer. Und da gibt es viele feine Hinweise, wie wir das auch erkennen. Wenn zum Beispiel offenbar wird, dass eigentlich die Kinder die Eltern erziehen, die Kinder führen die Eltern, wie wir das leider heute so oft beobachten, schon von ganz klein auf. Die Kinder ziehen die Eltern in die Richtung, wo sie selber gehen wollen. Dann ist das nichts anderes als Rebellion. Das ist krasse Rebellion. Und darum ist das so eine wichtige Eigenschaft. Und wenn jetzt so ein Vater Ältester sein oder werden will, dann geht das nicht. Das geht nicht. Weil er wird in der Gemeinde die gleichen Prinzipien beachten oder nicht beachten, wie er bei seinen Kindern eben nicht beachtet. Dann die oft gestellte Frage, wenn da steht im Titus, wenn einer eben treue Kinder hat, da steht ja das griechische Wort Pistos, das ebenso gut gläubig heißen kann. Und wenn wir den ganzen Vers lesen, dann merkt man, dass gerade der Rest des Verses viel eher eben für dieses treu oder anständig oder gehorsam spricht. Und man könnte auch sagen, zuverlässig, verantwortungsvoll, so sollen die Kinder sein. Aber man kann nicht daraus lesen, dass eine Bedingung ist, dass sie gläubig im Sinne von wiedergeboren sind. Weil wenn das gemeint wäre, die Kinder müssen wiedergeboren sein. Über sie dürfen keine Klagen wegen Ausschweifung so bestehen. Das müsste gar nicht stehen. Wenn die Kinder wiedergeboren sind, dann müsste man gar nicht betonen, dass sie nicht rebellisch und aufsässig sein können. Sonst stimmt etwas mit der Wiedergeburt nicht. Und aus diesem Grund gehen viele Ausleger davon aus, dass hier nicht in erster Linie das Gläubige im Sinn von wiedergeboren gemeint ist, sondern vom Verhalten, das ein Spiegel der Erziehung ist, dass die Kinder, welche die Kinder bekommen haben. Wir wissen auch wieder, dass eine biblische, göttliche, gute Erziehung der beste Wegbereiter dafür ist, dass Kinder auch wirklich gläubig und wiedergeboren werden. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Niemand hat das in der Hand, das stimmt zwar, aber als Eltern haben wir die Aufgabe, das, was uns möglich ist, das Bestmögliche zu machen, um unseren Kindern den Weg zu bereiten, dass sie ihr Leben früh dem Herrn Jesus übergeben können. Und das hat viel mit der Erziehung zu tun, mit den Punkten Respekt, Anstand, Gehorsam. Die Familie ist wirklich wie eine Gemeinde im Kleinformat. Und darum sind diese Punkte so wichtig. Das steht ja dann auch im 1. Timotheus 3, Vers 5. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Auch das eine rhetorische Frage, die allen klar ist. Das geht nicht. Das geht nicht. Wenn sich jemand nicht bewährt in seinem eigenen Haus, ist es nicht möglich, dass er dann in der Gemeinde sich bewähren kann. Dann 1. Timotheus 3, Vers 6. Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Neubekehrt, interessantes Wort hier, Neophytos, bedeutet wörtlich kein Neugepflanzter. Ich finde das ein schöner Hinweis, dass wir mit Christus zusammengepflanzt werden. Das ähnliche Wort steht ja auch im Römer 6. Kein Neugepflanzter, kein Neubekehrter. Also ein Ältester muss geistliche Reife aufweisen. Warum? Er muss ein Vorbild sein können für die Geschwister. Und ein Neubekehrter kann lodern und brennen und eindrücklich eben die Lebensveränderung und so zeigen, aber er hat die viele Punkte, die ganze Erfahrung und so weiter, die Festigkeit, die Treue, das Ausharren und so weiter, das kennt er noch nicht. Und das muss alles vorhanden sein, geistliche Reife muss da sein, damit auch eine Vorbildfunktion für die Geschwister da sein kann. Auch da möchte ich sagen, dass das nicht primär mit dem chronologischen Lebensalter zu tun hat. Zum Beispiel Bedingungen, wir setzen es muss jemand mindestens 40-jährig sein oder 50-jährig. So. Das hat sicher nichts damit zu tun. Gerade der Timotheusbrief macht das auch klar, wenn wir 1. Timotheus 4, Vers 12 lesen. Wo Paulus sozusagen eine Warnung an die Geschwister ausspricht, in Bezug auf Timotheus, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Wir sehen hier, Vorbild sein hat mit geistlicher Reife zu tun und nicht primär mit dem chronologischen Alter. Aber auch da liegt es natürlich auf der Hand, auch wenn ein 25-Jähriger vielleicht geistlich sehr reif ist, frage ich mich dann schon sehr, ob er wirklich bereits Ältester einer Gemeinde sein kann. Also es gibt es ist nicht ausgeschlossen, ich bin sicher, es gab auch früher, wo gerade die jungen Leute viel früher geistlich reif waren, unerhörte geistliche Reife hatten, mit 20-jährig große Prediger und Missionare waren. Aber es war früher. Wir leben definitiv nicht mehr in diesen Zeiten. Wir sind nicht so viel immer in allem weiterentwickelt. Die Menschheit hat sich gewaltig degeneriert und zurückentwickelt. Das ist eine Tatsache. Dann noch ein Wort zu diesem Gericht des Teufels. Da bin ich immer wieder erstaunt, wie das erklärt oder ausgelegt wird. Auch die Fußnote da in der Schlachterbibel sagt, ja, das heißt in ein vom Teufel bewirktes Gericht. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie man auf so eine Auslegung kommen kann, dass hier gemeint ist, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Warum sollte der Teufel das Gericht über jemanden aussprechen und jemanden richten dafür, der aufgeblasen wird? Er freut sich von Herzen. Es ist sein Wesen, der Stolz und die Aufgeblasenheit. Es kann nicht sein, sondern wer war Satan? Er war der Erhabenste, der schönste Engel. Und er hat sich erhoben, aufgeblasen gegen Gott, über Gott hat er sich gestellt. Und Gott hat ihn gerichtet. Und genau dieses Gericht ist gemeint. Das Gericht, das dem Teufel widerfuhr, wegen seinem Stolz und seiner Überhebung über seinen Stand hinaus. Genau das darf nicht sein. Und wir Menschen, wir sind von unserem natürlichen Fleisch her Söhne des Teufels. Wir haben genau das gleiche Wesen in uns, von unserem natürlichen Fleisch her. Dann der Punkt 15, das ist der Vers 7, 1. Timotheus 3,7, das stimmt da nicht im Skript, 3,15, sondern 3,7 natürlich. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Ein gutes Zeugnis außerhalb der Gemeinde. Als Christen kann es sein, dass wir ja von unserer Umgebung belächelt werden, verspottet werden, wegen unserem Glauben. Es geht alles nicht darum, sondern selbst wenn das der Fall ist, wenn ein treuer Bruder eben belächelt und verspottet wird in seinem weltlichen Umfeld, so muss es doch so sein, dass er respektiert wird für seine Zuverlässigkeit, für seine Glaubwürdigkeit, für seine Freundlichkeit, zum Beispiel an seiner Arbeitsstelle oder in seiner Nachbarschaft, in seinem Umfeld. Üble Nachrede steht da, damit er nicht in üble Nachrede gerät. Gemeint ist Schmähung, Verhöhung, Verhöhnung, und zwar im Sinne von ein Stück weit berechtigt. Es darf nicht sein, dass jemand ein Stück weit berechtigt in üble Nachrede gerät. Zum Beispiel wegen einem heuchlerischen Benehmen. Wenn jemand zum Beispiel gläubig sein will Und gleichzeitig ist er bekannt für sein streitsüchtiges Wesen, für seine Unehrlichkeit, für seine Unfreundlichkeit. Dann wird er berechtigterweise in üble Nachrede bei der Welt geraten. Und zwar sehr rasch. Weil die Welt hat ein feines Gespür, wie Christen sein sollten. Und wenn das der Fall wäre, dann hätte der Teufel willkommene Anknüpfungspunkte eben für seine Fallstricke. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen ihm keine berechtigten Anknüpfungspunkte bieten. Sonst wird er sofort seine Fallstricke ausspannen. Und das gilt eben für alle Kriterien, die aufgezählt werden. Das ist ja ganz logisch. Für alle genannten Kriterien, wenn da jemand Ältester ist und er erfüllt sie nicht nach biblischem Maßstab, dann sind das Anknüpfungspunkte. Dann der Punkt oder das Kriterium Nummer 16. Die restlichen Kriterien sind jetzt ausschließlich eigentlich aus dem Titusbrief. Titus 1, Vers 7. Diejenigen, die wir nicht schon besprochen haben, da kommt das nicht eigenmächtig. Autades, griechisch, da hören wir das Wort, das uns bekannt ist darin, das autonom zum Beispiel. Es darf einer nicht autonom sein. Das heißt, einer, der eigene Gesetze, eigene Regeln aufstellt, sind nicht die Gesetze und die Gebote der Bibel gemeint, sondern eigenwillige, eigene Regeln, Verhaltensregeln oder eben Gesetze aufstellt, das wäre Eigenmächtigkeit. Oder wenn jemandem seine eigenen Vorstellungen wichtiger sind als der Wille Gottes und sein Wort. Eben wieder diese ganze die üble Sache mit dem heutigen Pragmatismus. Man macht das, was die anderen gerne hören wollen, was die Welt gerne sehen will, was die jungen Leute gerne hören wollen, sehen wollen. Und ich setze meine eigenen Vorstellungen um, damit ich diese Menschen in der Gemeinde behalte und so weiter. Das geht nicht. Das ist krasse Eigenmächtigkeit gegen Gottes Wort. Dann im Titus 1, Vers 8 haben wir noch nicht besprochen den Ausdruck das Gute liebend. Philagathos heißt das griechisch, das Gute liebend oder das Gott Wohlgefällige liebend. Oder auch, und das finde ich eine sehr gute Übersetzung, die guten Menschen liebend. Genauso steht es nämlich in der englischen Bibel, King James, Lover of good men. Die guten Menschen liebend. Das will sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass ein Ältester die richtigen Beziehungen hat und die richtigen Beziehungen pflegt und die richtigen Verbindungen hat. Das erinnert uns natürlich an die Stelle 1. Korinther 15, 33, diese bekannte Stelle, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten oder anders gesagt, schlechte Beziehungen verderben eine gute Gesinnung. Wie wahr ist das? Wie wahr ist das? Lover of good men. Die guten Menschen lieben und mit ihnen Umgang pflegen. Gut nach biblischen Kriterien, natürlich. Dann auch noch im Vers 8 dort gerecht, das war bisher auch noch nicht genannt, sehr wichtige Eigenschaft. Auch da natürlich wieder gerecht nach dem Maßstab Gottes, nicht nach unserem eigenen Gerechtigkeitsempfinden. Und das bedeutet nicht parteiisch, das wird mehrfach genannt in der Bibel, dass wir nicht parteiisch sein sollen. Ja, diese oder jene Person ist mir halt verwandt. Oder ich stehe so und so in dieser Beziehung zu ihm. Und darum handle ich dort ein bisschen anders. Das darf nicht sein. Nicht parteiisch. Auch, dass wir Dinge richtig, das heißt geistlich, beurteilen. Ein ausgeprägtes geistliches Urteilsvermögen ist so überaus wichtig. Haben wir auch verschiedentlich erlebt in der Gemeinde, dass auch Geschwister kommen und sagen, es ist ungerecht, dass du das so und so machst. Hier steht, der Älteste soll gerecht sein, unparteiisch. Es ist doch ungerecht, zum Beispiel, dass du so und so nicht in der Gemeinde aufnehmen willst. Ja halt, nach welchen Kriterien gerecht oder ungerecht? Nach menschlich-fleischlichen Gerechtigkeitssinn oder nach dem biblischen? Wir merken, es geht auch ganz fest darum, dass ein Ältester sich nicht von Emotionen drängen lässt. Und ich kann euch sagen, das ist eine gewaltige Kraft und eine gewaltige Verführungskraft. Sich von Emotionen der anderen, die eine gewisse Richtung haben möchten, drängen zu lassen. Und dabei aber fest zu bleiben beim Wort Gottes. Das ist einfach gesagt. Aber manchmal sehr, sehr schwierig in der Umsetzung. Und oft bereitet man sich Feinde, manchmal sehr starke Feinde damit. Ein sehr treffende Parallelstelle zu dieser Eigenschaft, gerecht, denke ich, ist Jakobus 3, 17. Es ist nichts anderes gemeint mit diesem Gerecht hier, als das, was dort beschrieben wird. Und zwar unter dem Stichwort die Weisheit von oben. Das ist genau das, was gemeint ist mit dem Gerecht hier im Titus 1. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, etwas unglücklich übersetzt. Sie ist gerne gehorsam, heißt es eigentlich vom Griechischen her. Sie ist gerne gehorsam. Voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Unparteiisch. Frei von Heuchelei. Das ist gemeint mit dem Gerecht im Titus 1. Und das, ja, dem sind wir ja oft begegnet in letzter Zeit, dem Stichwort Heuchelei. Frei von Heuchelei. Eine ganz wichtige Eigenschaft, dieses eine kleine Wörtchen hier, gerecht. Dann wird noch weiter genannt, heilig. Auch das natürlich. Überaus eine wichtige Eigenschaft. Heilig, wir wissen, das heißt eigentlich abgesondert von oder ausgesondert für beim Ältesten gerade für eine bestimmte Aufgabe, für diese Aufgabe, Haushalter zu sein über das Haus Gottes, ausgesondert dafür. Natürlich im großen Sinn ausgesondert für Gott. Abgesondert vom Bösen, von der Welt. Es drückt auch aus, dass der praktische Wandel des Ältesten mit der Lehre und der Predigt übereinstimmen muss. Heiligkeit ist ja die Eigenschaft, die unseren Gott am allermeisten auszeichnet. Ich denke, wenn man mit einem einzigen Wesenszug Gott möglichst umfassend beschreiben will, dann ist es diese Eigenschaft der Heiligkeit, die Heiligkeit Gottes. Und so ist es auch kein Wunder, dass die Bibel besonders diese Eigenschaft fordert und fördert im Leben der Gläubigen. Wenn wir an 1. Petrus 14 denken, 14 bis 17, die Zeit reicht jetzt nicht zum Lesen, aber wo steht, ihr sollt heilig sein, wie Gott heilig ist. Und der Herr Jesus selber sagt das seinen Jüngern, dass wir heilig sein sollen, einen heiligen Wandel führen sollen. Also eine Anforderung, die die Bibel an alle Kinder Gottes ganz speziell stellt, heilig zu sein. Und wenn wir uns betrachten und ehrlich sind, dann müssen wir schon davor ganz klein werden und sagen, wie kann ich das umsetzen? Nämlich, ich kann es nicht umsetzen. Unmöglich. Heilig zu sein nach dem Maßstab Gottes. Sogar wie euer Vater im Himmel heilig ist. Da merken wir, wir brauchen jemand anders, der das für uns ist. In unserem praktischen Leben. Wir brauchen den Geist Gottes, wir brauchen das Jesus-Leben in uns. Wir haben keine Chance, selber auch nur annähernd das zu erfüllen. Aber das hindert Gott nicht daran, diese Hürde zu setzen, das zu verlangen von uns. Ihr sollt heilig sein, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Warum? Er gibt auch die Ausrüstung dazu. Er gibt seinen Geist. Er verändert uns, wenn wir es denn zulassen. Wie herrlich. Und der Punkt 20, auch wieder noch im Vers 8, Titus 1, beherrscht oder selbst beherrscht. Griechisch enkrates, das Wort haben wir auch schon einmal betrachtet. En, das heißt das Innere, und kratos ist ein Wort für Gewalt, Macht, Kraft. Es bedeutet also, dass unser Inneres, das Denken, das Wollen, das Begehren, die Emotionen, die sollen unter der Kontrolle, unter der Macht des Geistes stehen und nicht umgekehrt. Es darf nicht sein, dass unser Geist beherrscht wird von unserem Innen, von den Emotionen, vom Denken, vom Begehren, sondern diese Dinge müssen unter der Herrschaft, unter der Kraft des Geistes sein, unseres Geistes, der befähigt wird durch den Geist Gottes. Das ist gemeint mit diesem Wort selbst beherrscht. Ich habe ja zwischendurch so einige Zitate von diesem Bruder Robert J. Sargent eingefügt, und da kommt jetzt auch wieder eines. Er hat eine Gabe, Dinge einfach sehr prägnant auszudrücken, auch wenn es manchmal schwierig ist, das auf Deutsch zu übersetzen. Aber hier auch so ein weiteres Zitat. Die einzige Autorität in allen geistlichen Fragen und Anforderungen ist das Wort Gottes allein. Nicht Traditionen, Meinungen oder Methoden von Menschen. Weder aus der Vergangenheit noch aus der Gegenwart. Wie alt, wie bewährt und erfolgreich auch immer diese sein mögen oder gewesen sein mögen. Also wenn jemand immer wieder vom Glauben der Väter spricht, dann mag das ja viel Gutes haben. Aber Achtung! Nur weil es der Glaube der Väter ist, ist noch lange nicht gesagt, dass es wirklich biblisch ist. Das ist das, was Robert Sargent hier sagen will. Wir können tief beeindruckt sein vom Glauben von gewissen Vorfahren. Aber wehe uns, wenn wir einfach Dinge dadurch akzeptieren, die schlussendlich gegen Gottes Wort ist. Wehe uns. Finde ich ein wichtiges Zitat. Gut, ich denke, Wir machen heute bis hierher. Das nächste Mal werde ich dann auch die nächste Seite wieder verteilen können. Wir möchten dann noch eben dieses biblische Anforderungsprofil für Älteste anhand von diesen 6 Prüfkriterien von David Cloud noch einmal kurz zusammen betrachten. Jetzt möchte ich fragen, gibt es Bemerkungen oder Ergänzungen dazu? Dann wäre jetzt noch Zeit dafür.